Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio und ich spreche mit Dominik Mersch. Er ist Galerist hier in Sydney und er hat jetzt eine Ausstellung von einem Künstler mit einem deutsch klingenden Namen. Er heißt Philipp Wolfhagen und in der Tat hat er auch ein ganz klein bisschen deutsches Blut in sich.
Ja, Philipp Wolfhagen hat ein 128stel deutsches Blut in ihm. Seine Vorfahren kommen aus dem hessischen Dorf Wolfhagen in der Nähe von Kassel. Und sie sind dann später nach England gegangen und von England dann nach Australien gekommen. Aber haben den Namen Wolfhagen behalten.
Kennst du Wolfhagen selbst?
Ja, ich bin, 2008 dort gewesen. Also es ist ein kleiner, schöner Ort mit alten Häusern und es gibt auch ein kleines Dorfmuseum. Und wir haben damals darüber nachgedacht, auch eine Ausstellung mit Philipp Wolfhagen in Wolfhagen zu machen. Das ist dann leider aber irgendwie nie dazu gekommen. Ganz nette Leute dort.
Und während ich ihn Wolfhagen ausgesprochen habe, hast du gesagt Wolfhagen. So wird er hier ausgesprochen.
Genau, in Australien ist es dann halt so ein bisschen australisch-englisch adaptiert worden. Aber er ist auch stolz, deutsches Blut in ihm zu haben. Also ich würde sagen, er hatte auch eine relativ universelle Ausbildung. Also er mag Kunst natürlich, bildende Kunst, aber er spielt auch die Violine. Also ist er fast ein Renaissance-Man, sehr interessiert an allen möglichen Dingen, Literatur und so weiter und so fort. Und das hat sicherlich auch einen Anker in seinen deutschen Genen.
Wo in Australien wohnt er denn?
Er wohnt in Tasmanien, in der Nähe von Launceston. Also es ist ein kleines Dorf und er hat eine Farm. Also er ist nicht nur Künstler, sondern er ist auch Farmer und halbprofessioneller Botanist. Also er hat alle möglichen Dinge. Er hat zum Beispiel im letzten Jahr ein Jahr Auszeit genommen und hat sich komplett um seine Schafproduktion gekümmert, weil er das einfach mal professioneller machen wollte. Und das ist dann natürlich für den Galeristen weniger gut, weil man dann ein Jahr keine Malereien von ihm bekommt. Aber so sind dann die Künstler. Ja? Die machen dann einfach das, was sie wollen, was ja auch okay ist.
Und die Malereien, wie du so sagst, was malt er denn?
Er malt tasmanische Landschaften. Also ich würde sagen, ohne voreingenommen zu sein, ist er einer der bedeutendsten australischen Landschaftsmaler. Er hat den sehr hochdotierten und einflussreichen Wynne Prize gewonnen, der ja einhergeht mit dem Archibald Prize hier in der Art Gallery New South Wales und das dann auch in ganz Australien tourt. Den hat er einmal gewonnen und ist zweimal Zweiter geworden. Also es ist eine der höchsten, würde ich sagen, die höchste Auszeichnung von Kunstpreisen, die man hier in Australien in Bezug auf Landschaftsmalerei erhalten kann.
Und malt er das in realistischem Stil?
Ja, er malt das in realistischem Stil. Das sind Landschaften, das sind Wolkenformationen, das sind Horizonte. Im Hintergrund ist dann oft auch die Western Tiers zu sehen, also die Bergkette im Westen von Tasmanien. Also ich finde es immer interessant zu sehen, wie Menschen darauf reagieren. Also sehr emotional, sehr eingenommen. Und viele Leute, die aus Tasmanien kommen, sagen, dass er diesen Kern der Landschaft und der Atmosphäre, der Ruhe unheimlich gut wiedergeben kann.
Man soll ja die Künstler nicht vergleichen mit anderen, aber wem ähnelt er denn?
Also seine großen Vorbilder sind Turner und Constable, also die großen britischen Landschaftsmaler. Und da ist er immer sehr daran interessiert, die zu studieren. Jedes Mal, wenn ich in Europa bin, versuche ich ihm neue Kunstbücher über die beiden Herren zu geben und zu bringen. Und da liegt die Latte schon sehr hoch für ihn.
Ja, Turner, muss ich sagen, ist ja auch einer meiner Lieblingskünstler. Besonders schön finde ich ja diese Werke, wo Wolken und Farben und alles sozusagen ineinander verschmilzt und eigentlich so formlos wird.
Ja, also da war er der große Meister, ja, der Meister des Lichts, wie man ihn auch genannt hat. Und das versucht Philipp dann auch immer wieder zu adaptieren. Also was vielleicht auch noch interessant ist die Tatsache, wie er malt. Er hat eine spezielle Technik mit so einem Spachtelmesser, also keinen Pinsel, sondern er spachtelt praktisch die Farbe auf die Leinwand. Das ist eine Leinwand und benutzt dabei, um das Öl, die Ölfarbe dicker zu machen, Bienenwachs. Warum Bienenwachs? Als er damals als armer, beginnender Künstler kein Geld hatte, ist er zu seinem Bruder gegangen, der einer der erfolgreichsten Honigproduzenten in Tasmanien ist, und hat ihn gefragt, ob er ein bisschen Bienenwachs haben kann. Und die Kombination von Öl und Bienenwachs benutzt er über die letzten 30, 40 Jahre und hat das dann auch wirklich perfektioniert. Also du hast so eine richtige taktile Wirkung der Arbeit, die fast dreidimensional ist. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, wenn er Wolken malt. Das ist auch einer seiner Favoriten. Er sagt immer, Wolkenmalen ist das Schwierigste, was ein Maler machen kann. Und oft sehen die Wolken einfach wie Zement aus. Aber er versucht halt immer wieder durch diese Technik, dass die mehr dreidimensional zu machen.
Interessant. Sag mal, wenn sich jemand für einen Wulfhagen interessiert, was muss man denn da so ungefähr anlegen?
Also so kleinere Arbeiten, sagen wir mal 50 mal 60, die kosten so um die 15.000 Euro.
In vielen Branchen, auch in unserer zum Beispiel, wird ja von dem Einfluss der Artificial Intelligence, der künstlichen Intelligenz gesprochen. Wie sieht denn das eigentlich im Kunsthandel aus? Fahrt ihr da so unberührt vorbei oder macht das auch dir Sorgen?
Also, wie du weißt, bin ich ja gelernter Ingenieur aus Aachen und immer daran interessiert, so am Puls der Zeit zu sein, besonders was Technologie angeht. Und wir hatten ja, die letzte Welle waren NFTs, ja, diese Tokens, die dann auch in der Kunst eine Zeit lang da waren. Das hat sich irgendwie nicht als langfristig haltbar erwiesen. Mit AI, mit KI, glaube ich, sieht das anders aus. Da sind viele Möglichkeiten. Und ich glaube, die Künstler, die das sinnvoll nutzen werden in ihrer Praxis, die werden sicherlich interessante neue Arbeiten damit generieren können. Ist so ein bisschen wie Photoshop. Da gab es ja damals auch die riesen Aufschreie, dass Fotografie nicht mehr Fotografie sei, weil sie verfälscht werden könnte. Und es zeigt sich durchaus, dass man die Technologie nutzen kann, um wirklich neue, interessante Dinge zu generieren. Aber die Technologie entwickelt sich ja so schnell, dass man da wirklich viele Fragezeichen hat und keiner genau weiß, wo die Reise eigentlich wirklich hingeht.
Besteht denn so recht die Angst auch, dass diese künstliche Intelligenz dazu führen kann, dass der Markt mit Fälschung überschwemmt wird?
Ja, natürlich. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Und das Einzige, was man machen kann als Galerist, ist, die Provenienzen sauber zu halten, zu recherchieren, wo die Arbeiten herkommen und dann das sich auch ganz eindeutig zu kommunizieren. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich über Jahrzehnte hinweg, speziell aus einigen asiatischen Ländern, immer wieder Plagiate, die auf den Markt kommen und die wirklich gut sind. Da muss man einfach wirklich sauber recherchieren.
Dominik, ich bedanke mich vielmals. Das war sehr interessant, dir zuzuhören.
Vielen Dank. Alles Gute.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.